Ich finde es so schön, Geschenke zu machen. Aber etwas vergessen wir oft, dass jedes Geschenk, das ist so meine Behauptung heute Morgen, kommt mit einer gewissen Verantwortung in unser Leben. Also der beschenkt wird, wird herausgefordert, entsprechend richtig mit diesem Geschenk umzugehen. Es richtig einzusetzen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus unserer Familie. Auch wie alle Eltern haben es meine Frau und ich immer geliebt oder lieben es noch heute, unsere Kinder zu beschenken. Aber manchmal haben wir unterschiedliche Vorstellungen gehabt über das Was und vor allem über das Wenn. Ganz besonders ist es deutlich geworden, als es darum ging, wann bekommen unsere Kinder endlich ein Schweizer Sackmesser. Und zwar das Originale, wenn sie alt genug sind, wann können sie die Verantwortung wirklich wahrnehmen? Jemand von uns, ein älterer Teil, hat gefunden, das kann man recht früh machen. Der andere hat gefunden, ein paar Jahre später ist es früh genug. Ich überlasse jetzt eure Fantasie, wer das ist. Aber das Wichtige ist, wir haben eine Einigung gefunden. Und so hat dann jedes Bierkind am 7. Geburtstag endlich so ein Sackmesser bekommen. Endlich. Ich habe gesagt, eure Fantasie, nicht meine. Und noch eins. Und weil auch das Geschenk mit der Verantwortung kam, war es meine Aufgabe als Vater, diesen Kindern zu lernen, wie sie jetzt mit diesem Messer richtig umgehen. Wie man es auftut, wie man es hat, wie man schnitzt damit. Und auch ganz, ganz wichtig, was man auf keinen Fall damit machen darf. Auch das gehört dazu, wie man es eben nicht braucht. Das Geschenk war also mit einem Lernprozess verbunden. Und dazu haben natürlich auch ein paar Schnitte in den Finger gehört, aber alle Finger sind immer dran geblieben, also nichts Tragisches mit anderen Worten. Und noch eins, darum finde ich es wichtig, dass wenn wir beschenkt werden, müssen wir lernen, mit diesem Geschenk richtig umzugehen. Es richtig einzusetzen. Damit wir uns selber, aber auch andere nicht verletzen. Und so ein Sackmesser kann natürlich ein Segen sein, aber es kann eine Gefahr sein. Und das gilt fast für die meisten Geschenke. Das Prinzip, würde ich sagen, gilt ganz besonders auch für Geistesgaben, mit denen der Heilige Geist uns beschenkt. Und vielleicht ganz besonders auch mit diesen Geschenken von den Sprachenwundern, um das, was heute Morgen geht. Ich habe so den Eindruck, das sind Geschenke, die schon sehr viele Verletzungen haben ausgelöst oder die Verletzungsgefahr relativ gross ist. Aber mir ist etwas wichtig. Das Problem liegt nicht beim Geschenk. Das Problem liegt beim Verständnis, das wir davon haben und mit dem Umgang, den wir damit haben. Oder wie umgegangen wird damit. Ich weiss nicht, wie es da ist. Ich bin persönlich schon mehrmals mit diesen Geschenken von der Sprachenwunder in Berührung gekommen. Irgendwo in einer Gruppe drin war, auf das Mal jetzt da um mich herum zu beten. Und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe schon mehr so Sachen erlebt. Ich habe mehr oder minder eine klare Meinung darüber gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe etwas nicht gemacht, oder Dave vorhin hat gesagt, was wir im Hadawar gemacht haben. Ich habe nie wirklich die Bibel vorgenommen, mir Zeit genommen, mal Täufer selber nachzulesen, um was geht es eigentlich. Sondern ich habe von vielen gehört, dass das nicht, oder dass das auf jeden Fall und. Aber ich habe mir nicht selber Zeit genommen, das nachzulesen. Bis zu dieser Predigserie. Jetzt habe ich müssen. Und mir ist absolut bewusst, dass das, was ich sage, heute Morgen auch Stückwerk ist. Ich sage das, wie ich die Bibel verstehe. Wenn ihr nicht mit mir einverstanden seid, ist das kein Problem, solange ihr euch auch fragt, wie verstehe ich die Bibel? Auch selber forscht. Was steht da wirklich? Und das wollen wir heute Morgen ein bisschen tun miteinander. Wir wollen miteinander in die Bibel eintauchen, damit wir sprachfähiger werden für die Sprachenwunder. Damit wir etwas zu sagen haben. Und nicht so wie letzten Sonntag, als ich mit den unteren Schülern gesagt habe, was kommt euch bei den beim Wort Geistesgabe sind, das war auf einmal grosses Schweigen. Oder? Das war nicht tragisch, wir haben dieses Weiss noch herausgefunden, aber wir müssen sprachfähig werden. Und dazu müssen wir in die Bibel eintauchen. Der Paulus sagt, dass Geistesgabe immer so eine ganze Gemeinde nutzen. Und das gilt auch für die Sprachenwunder hier. Die sind nicht einfach so gegeben für ein paar wenige. Der Heilige Geist beschenkt damit die Gemeinde, weil wir Menschen, da bin ich überzeugt, grundsätzlich mal ein Sprachenproblem haben. Und ich möchte mit einer Stelle lesen, die vielleicht ein bisschen erstaunlich ist. 1. Mose 11, ich lese Verse 6 bis 8. Dort steht, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache. Und dieses ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Sprachfähigkeit ist eigentlich ein mega Geschenk von Gott, das er uns Menschen gegeben hat. Dass wir reden können. Eigentlich erst das, Sprache, ermöglicht uns, tiefe und persönliche Beziehungen zu führen. Sprache hilft uns auch, die Beziehungen zu pflegen, in der Beziehung zu bleiben, die Beziehungen zu bauen. Dazu braucht es immer eine Art von Kommunikation. Und ich glaube, die meisten Seelsorger und Paartherapeuten sind sich einig, dass ganz viele Beziehungskonflikte immer wieder auf Sprachprobleme zurückzuführen sind. Genauso wie also die Sprache verbindet, kann die Sprache uns auch trennen. Und das, was wir hier gelesen im 1. Mose 11, dass sich Menschen verstreut haben, weil sie sich nicht verstehen, ich behaupte, das erleben wir in anderer Form noch heute. Dass das Trennende uns auseinanderbringt, anstatt dass es uns zusammenbringt. Und unser Sprachproblem hat seinen Anfang aber nicht in Babel, was ich jetzt gelesen habe. Dort ist es verschärft worden. Angefangen hat es in Eden, im Garten, wo der Mensch, die könnt es selber nachlesen, 1. Mose 3, wo der Mensch entschieden hat, ich will sein wie Gott. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dass also nicht auf Gott hören wollen, hat unsere Sprachfähigkeit gegenüber Gott und mit anderen Menschen extrem eingeschränkt. Wenn nicht ein Stück weit sogar kaputt gemacht. Ich fand es noch spannend gefunden, wenn wir mal 1. Mose 3 bis zu dem Kapitel 11 lesen, wird etwas deutlich. Menschen haben sich schon nicht verstanden, wo sie alle noch eine Sprache geredet haben. Die Fremdsprachen sind schlussendlich nicht das grosse Problem auf dieser Welt. In Babel sind auch die Fremdsprachen dazugekommen. Und zwar, weil der Mensch wieder einmal mehr nicht wollte auf Gott hören. Gott hat ihm gesagt, er soll die ganze Welt bevölkern. Und der Mensch hat gesagt, nein, wir bleiben hier. Ganz brav hier. Wir bauen hier einen grossen Turm, wir machen uns einen Namen. Und einen Namen machen heisst eigentlich, wir wollen sein wie Gott. Wir wollen wieder selber uns. Es geht um uns. Es geht nicht um das, was Gott will. Und das Wollen sein wie Gott ist bis heute der Ursprung von allen menschlichen Problemen, würde ich behaupten. Und ganz besonders so von unserem Sprachenproblem. Und die unterschiedlichen Sprachen, die wir heute reden, erinnern uns daran. Natürlich wäre es schön, wenn ich irgendeinem Ort herreise auf dieser Welt und jeder Mensch würde verstehen und man nicht mehr müsste überlegen, welche Sprache muss ich dort reden. Aber ich bin überzeugt, dass das echte Problem geht tiefer. Unser Sprachenproblem geht tiefer als Fremdsprachen. Das Sprachenproblem erleben wir da, immer wieder da, wo wir in enge Beziehungen unterwegs sind. Sei das in Freundschaften, in Ehen, Eltern, Kindern, am Arbeitsplatz oder auch bei unserer Gemeinde. Da erleben wir nämlich, dass wir nicht verstanden werden, manchmal. Was uns wichtig ist, um was es geht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, verstehen wir die anderen oft auch nicht. Und das, obwohl wir die gleiche Sprache reden. Und dann fangen wir manchmal an, dass wir übereinander reden, anstatt miteinander reden. Und das hilft gar nicht. Und unsere Beziehung mit Gott ist auch nicht ausgenommen davon. Ich weiss nicht, wie ihr das erlebt. Also, mir geht es immer wieder in Anbetungen so, dass ich Gott noch mehr möchte anbeten und mir fehlen wie die Worte. Ich kann gar nicht sagen, was ich eigentlich möchte ausdrücken. Mir fehlen buchstäblich die Sprache dazu. Und auch das ist ein Teil von dem Sprachenproblem, das wir heute erleben. Und wo wir aus eigener Kraft auch nicht überwinden können. Wo wir einfach nicht schaffen. Und das Schöne ist, das müssen wir auch nicht. Wie in der letzten Serie haben wir ja angeschaut, die Person vom Heiligen Geist, wie er wirkt. Und dort haben wir auch gesehen, der Heilige Geist ist unser Übersetzer. Er hilft uns, wenn wir nicht die richtigen Worte finden. Aber der Heilige Geist tut noch viel mehr als uns nur übersetzen. Er macht uns auch sprachfähig, indem er uns auch mit diesen Sprachen Wunder beschenkt. Er gibt uns quasi wie das Wort zurück. Und das macht einen Teil von dieser Sprachverwirrung von Babel, wird wieder aufgehoben dort, mit dieser Sprache. Gott sagt nämlich in der Bibel ganz klar, dass er alles wird wieder herstellen, was unsere Rebellion als Menschen kaputt gemacht hat. Und das gilt auch für die Sprache. Darum sind die Sprachenwunder, die wir heute Morgen anschauen, so wie ein Vorgeschmack oder sogar ein Hinweis darauf, dass Gott unsere Sprachenprobleme wird lösen wird. Dass er eine Antwort hat darauf. Und das hat eigentlich am Pfingsten schon angefangen. Ich möchte 1. Korinther 12 lesen. Jetzt habe ich noch etwas auch. 1. Korinther 12, Vers 10. Dort lesen wir etwas von diesen Geschenken. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen oder etwas zu vom Geist Gottes gewirkt, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Der Paulus fasst hier ganz kraft die Sprachenwunder zusammen. Er nennt, grob sage ich jetzt mal, Prophetie, eine Fähigkeit, Sprachen zu reden und auch die Fähigkeit, das zu verstehen und zu übersetzen. Heute Morgen wird die Prophetie höchstens streifen. Ich beschränke mich auf die sogenannte Sprachenrede oder Zungenrede. Glossalia im Griechischen. Und das heisst einfach Zunge. Und wenn wir jetzt ohne Zunge hier wären, könnten wir nicht reden. Also das griechische Wort für Zunge bedeutet einfach Sprache. Wird oft einfach mit Sprache übersetzt. Und ich tue mich auf das beschränken, weil ich denke, keine andere Gabe, Geistesgabe, wird so kontrovers diskutiert wie die. Sie wird geliebt und gefördert oder sie wird bekämpft und verboten. Alles mit dieser gleichen Gabe. Die Meinungen könnten nicht weiter auseinandergehen. Es gibt so zwei Extrempositionen, wo ich behaupte, beide stehen nicht auf biblischem Boden. Die eine Extremposition ist, wenn du die Zungenrede ist notwendig, wenn du wiedergeboren bist. Jeder Christ muss die haben als Beweis, dass du Christ bist, dass du geistlich wiedergeboren bist. Und die andere Extremposition ist, wer kann Zungenrede, hat den falschen Geist. Das ist etwas Dämonisches, das ist nicht gut, das gibt es gar nicht. Das sind so zwei Extrempositionen. Und das falsche Verständnis und der Umgang damit verursacht nicht nur Verwirrung, sondern hat ganz viele Menschen verletzt, hat ganz viel Ängste ausgelöst. Im Extremfall haben sich die Positionen sogar der Glauben abgesprochen. Die können nicht wirklich Christen sein, weil die können Zunge reden und die können nicht wirklich Christen sein, weil sie es nicht können. Und das hat sehr viel Leid verursacht. Gemeinden mit unserer theologischen Prägung, so FG und so, alles das, da mussten sich Leute ihre Gabe verstecken, die diese Gabe hatten. Weil man sie hier nicht brauchen durfte. Weil man gesagt hat, das ist Lust, das glauben wir nicht, dass das biblisch ist. In anderen Gemeinden, vor allem mit pfingstlerischen Prägungen, dort haben sich Christen minderwertig gefühlt, die diese Gabe nicht hatten. Weil man sie ja muss haben als Christ. Versteht ihr? Beide Seiten sind problematisch und haben ganz viele Menschen verletzt. Und noch heute zum Teil ist es, auch wenn die Positionen nicht mehr so aktuell so extrem vertreten werden, so oder so, ist es noch heute zum Teil für Menschen schwierig, die entweder die Gabe haben oder nicht haben, in ihren Gemeinden klarzukommen. Wenn hier jemand die Gabe hat, was machst du damit? Als FG-Quad sind wir da keine Ausnahme. Und auch wir müssen irgendwo einen Weg finden in Bezug auf die Gaben. Und vielleicht ist heute Morgen so ein erster Schritt, wo wir uns so mal einfach Gedanken machen wollen. Einfach mal hineinschauen, was die Bibel sagt. Und natürlich darf der Weg auch nicht einfach nur auf persönliche Meinungen, Erfahrungen oder Prägungen sich beruhen. Wir müssen immer wieder zurückgehen, wenn wir sagen, Bibel 365, Kadavar, wir müssen zurückgehen auf die Bibel. Was sagt die Bibel? Was? Die Bibel ist unser Maßstab. Auch wenn man es unterschiedlich verstehen kann. Die Juden, die gefallen mir, die Juden, die haben kein Problem. Ein Bibeltext, fünf Meinungen. Und sie leben damit. Und wir sind mehr anders geprägt. Wir haben das Gefühl, es gibt eine richtige Antwort. Und wenn es die nicht ist, dann bin ich nicht sicher, ob du den Heiligen Geist hast. Heute machen wir also den ersten Schritt. Tauchen wir mal zusammen in die Bibel ein. Fangen wir an mit, was das erste Mal so ist, klar auftreten, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ich lese mal von Vers 4 an bis 8. Was am ersten Pfingsten ist passiert. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Ich denke, das ist wohl der bekannteste und einfachste Text über das Thema. Da sind sich auch die meisten einig. Wir kennen das. Die Nachfolger von Jesus haben den Heiligen Geist bekommen. Und die erste Auswirkung davon war, dass alle in einer versehen, fremden Sprache anfangen reden, die sie nie gelernt haben. Man kann Sprachen auch lernen. Sie haben das nicht gelernt und sie haben das können. Und zwar nicht nur die Apostel. Wenn man gut liest, dann auch alle Jünger, auch die, die bei ihnen waren. Der Text sagt das relativ klar hier. Und die Juden oder auch Menschen von anderen Nationen, die dann in Jerusalem waren, waren erstaunt. Weil sie haben gewusst, sie sind ja alles Galiläer. Was hätte man von einem Galiläer erwarten können? Hebräisch, Aramäisch und vielleicht noch ein bisschen Griechisch. Aber die Leute haben gemerkt, die reden in ganz unterschiedlichen Sprachen. Ganz, ganz verschiedenes. Das war auch kein Übersetzungswunder, dass plötzlich all die Menschen Hebräisch verstanden haben. Wie man könnte sagen, vielleicht hat Gott, ist es nicht ein Sprachenwunder, sondern ein Verstehwunder gewesen, oder? Spannend ist, im Vers 4 steht das Wort wieder Glossalia oder Glosseis, wo immer gebraucht wird, wenn es um Gabe geht oder Heiligen Geist geht, wenn es um die Sprachengabe geht. Aber im Vers 8 steht Dialekto. Unser Wort Dialekt kommt davon. Und das braucht man immer, wenn es einfach um normale, menschliche Sprachen geht. Das verdeutlicht, dass die Jünger die Gabe vom Heiligen Geist bekommen, die Glossalia. Aber was die Leute verstanden haben, was bei den Leuten angekommen ist, war Dialekt. Es war einfach eine normale Sprache, die sie verstanden haben. Und zum besseren Unterscheiden, auch für später, nenne ich nicht ein Sprachengeschenk, einfach Sprachenrede. Es ist die Sprachenrede, die Gott gibt in einer Sättigung zu diesem Zusammenhang. Und das ist für mich hier aufgeschrieben. Jesus selber über, das hat mich auch noch erstaunt, das ist mir lange nicht bewusst gewesen, in Markus 16, 17 macht Jesus seine Jünger schon auf die Gabe aufmerksam. Er sagt, ihr werdet die fremde Sprache reden. Jesus hat das eigentlich schon angekündigt. Und das Ziel hier, das wir gelesen haben, ist ganz klar Evangelisation. Alle anwesenden Menschen haben so eine Botschaft von Jesus hören. Und zur gleichen Zeit war es so eine Proklamation. Wo die Leute haben gesagt, wir hören die Leute, wir hören die Jünger von den grossen Taten Gottes reden. Es ist darum gegangen, zu sagen, hey, Gott ist gross, Gott ist gut. Es war ein öffentliches Verkündigen von Gottes Wirken. Und Gott war am Wirken. Gott selber hat mindestens kurzfristig alle Sprachbarrieren in Jerusalem einfach mal weggetan. Die Sprachenreden hat wirklich der Babu rückgängig gemacht. Und das zeigt deutlich, dass für Gott, oder Gott macht damit deutlich, es fängt einen neuen Abschnitt in meinem Heilsplan an. Die Wiederherstellung kommt in eine neue Phase. Ab jetzt rede ich wieder zu allen Menschen in ihren Sprachen. Gott hat das ganz deutlich gemacht. Ich finde es spannend, es gibt Berichte, dass das noch heute passiert. Dass in einer Gemeinde jemand reinkommt, der nicht die Sprache redet, wie jetzt heute Morgen, auf das Mal fängt jemand in der Sprache zu reden und die Person merkt, dann, hey, das geht um mich. Ich verstehe das. Es gibt im Missionsfeld gibt es mehrere so Beispiele bis heute. Es wäre noch cool, wenn ich plötzlich in der Sprache reden könnte oder jemand würde dann sagen, hey, das ist ja meine Sprache. Aber das Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums. Ich glaube auch, das ist die Ausnahme von Regel. Sonst müssten nicht so viele Missionare eine Fremdsprache büffeln. Ich denke, unsere Missionare, wie so zu Prisi, wären auch froh. Sie putt, oder? Und dann kannst du einfach fließend Albanisch und fertig ist, oder? Aber immer wieder gibt es Situationen, wo der Heilige Geist noch heute so wirkt, weil es die Situation erfordert. Aber jetzt aus Apostelgeschichte, aus diesen Versen, aus 2, 4 bis 8 abzuleiten, dass jeder Christ die Sprache gab, muss haben, ist mehr als abenteuerlich. Das tut dem Text wirklich Gewalt an. Und in der Apostelgeschichte finden wir beide Vergleiche. Vor allem tut es dem Text Gewalt an, wenn man andere Zeugnisse aus dem Neuen Testament dazu beizieht. Leute haben in der Apostelgeschichte das Sprachengeschenk bekommen. Aber offen, bei ganz vielen steht es nicht davon. Steht nicht überall. Die haben es offensichtlich nicht bekommen. Und der Paulus sagt im 1. Korinther 12,30 ganz deutlich, dass nicht alle die Gabe vom Sprachenreden haben. Er sagt, es reden nicht alle in Sprachen. Das war jetzt der einfache Teil. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Die Sprachenreden, das, wie wir es jetzt hier lesen, wird von den meisten Christen akzeptiert. Auch wenn es einige gibt, die nicht mehr glauben, dass der Heilige Geist auch noch heute so wirkt. Aber auf das komme ich später noch zurück. Und für einige Christen oder für einen Teil der Christen gibt es nur diese Form des Sprachenreden. Es gibt sonst keine andere Sprachengabe in diesem Sinn. Das Reden in unverständlichen Sprachen, wie es praktiziert wird, oder wie es eben Teil sagen, aber das gibt es auch, wird abgelehnt. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch mehr oder andere Sprachengaben als nur das, was wir jetzt gerade hier in der Apostelgeschichte gelesen haben, zur Evangelisation und Proklamation? Und ich glaube das selber nicht, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube ja. Es gibt noch anders. Wir haben den Vers schon gelesen, 1. Korinther 12, 10. Dort redet der Paulus ganz klar in Mehrzahl. Es gibt mehrere Gaben. Der Luther-Übersetzung heisst zum Beispiel mancherlei Zungenreden. Es gibt nicht einfach eine, es gibt mancherlei. Und Elbefelder übersetzt verschiedene Arten von Sprachen. Also die Gabe scheint mehrere Facetten zu haben. Die Gabe der Prophetie, habe ich mir überlegt, ist übrigens gleich. Wir sagen immer, das ist wie eine Gabe. Aber die Gabe hat ganz verschiedene Facetten und Auswirkungen. Ausprägungen, würde ich sagen. Für Teil, es gibt so als Worte der Weisheit oder der Erkenntnis. Teil haben Bilder, Teil haben Visionen, Teil bekommen vom Heiligen Geist einen Bibeltext geschenkt, der Situation entsprechend. Es ist eine Gabe, aber mit ganz verschiedenen Ausprägungen. Und ich glaube, das ist bei der Sprachenrede genau das Gleiche. Was der Paulus nämlich näher, dort steigen wir vor allem ein, im Kapitel 14 sagt vom 1. Korintherbrief, dort haben wir die meisten Angaben zu dieser Gabe, würde wenig Sinn machen, wenn er nur von Sprachenrede reden würde. Von dem, was in der Apostelgeschichte ist passiert. Besonders die Aufforderung, dass in einem öffentlichen Rahmen wie im Gottesdienst das Zungenrede ausgelegt werden muss. In Jerusalem musste niemand übersetzen. Das war keine Übersetzung nötig, weil die Leute die Sprache verstanden haben. Sie wussten, das ist ja meine Muttersprache. Es ging um Muttersprache gegangen. Aber das, von dem, was Paulus hier redet, in 1. Korinther 14, scheint die Übersetzung notwendig zu sein. Weil es um Sprachen handelt, die nicht für uns Menschen verständlich sind. Und auch 1. Korinther 13, 1 gibt Hinweise, ich sage nur Hinweise, ich würde das nicht als Beweis herstellen, dass es um mehr als nur eine Sprachengabe handeln kann. wenn er sagt, es gibt Sprachen in Menschen, von Menschen, und es gibt wie Engelssprachen. Oder einfach als Hinweis. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass streng exegetisch, wenn man einfach nur jetzt die Wörter anschaut, kann niemand sagen, es gibt nur das oder es gibt beides. Man muss den Kontext anschauen. Aber das ist auch im normalen Leben so. Es gibt Wörter, die können einfach unterschiedliche Bedeutungen haben. In der Bibel kommt das immer wieder vor. Und man muss schauen, in welchem Kontext es geschrieben ist, dass man es dann richtig verstehen kann. Nach meinem Verstehen, oder dann kommt noch die Erfahrung, das Zeugnis von der Gemeinde dazu. Und wenn man die dazu nimmt, gehe ich wirklich davon aus, es gibt mehr als nur die Sprachenrede. Es gibt auch eine Gabe von Zungenrede, wo es um unverständliche Sprachen geht. Natürlich muss alles in der Bibel geprüft werden. Und es gibt dort auch Missbrauch. Aber Leute, alles kann missbraucht werden, was Gott uns schenkt, leider. Ich sage immer, die Bibel wird so etwas von missbraucht und trotzdem können wir die Bibel nicht weg und uns ablehnen. Sondern die Frage ist, wie gehen wir richtig damit um? Und nach meinem Verstehen, wenn ich jetzt das alles habe, wirklich erforscht für mich, widerspricht die Ablehnung vom Sprachengebet mehr an den Aussagen der Bibel, als wenn man es bejaht. Wie man damit umgeht, ist dann wieder eine andere Frage. Daher gehe ich davon aus, dass es die Gabe vom Sprachengebet oder von Zungenrede, wie man das so immer nennt, wirklich gibt. Und ich möchte mit euch 1. Korinther 14, 1 bis 5 lesen. 1. Korinther 14, 1 bis 5. Der Paulus fängt an, etwas, was wir bei dem sehr müssen beachten. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richtet sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richtet sich seine Worte an die Menschen. Und was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Jetzt kommt's, es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Das war jetzt relativ viel. Ich würde euch empfehlen, das für euch heute Nachmittag auch noch einmal zu lesen. Aber etwas wird deutlich. Der Paulus macht einen Unterschied zwischen prophetischen Reden, die jeder versteht, die ganz normale Worte sind, und einem Reden, das nur Gott versteht. In der Regel nicht einmal der Beter selber. Das ist noch spannend. Es gibt zwar Teile, die beides haben, die Gabe vom Reden wie vom Auslegen, aber ganz oft versteht es nicht einmal der Beter selber, geht es direkt an Gott. Und auch das, wie er hier sagt, dass wenn man in Sprachen redet, dann redet man zu Gott. In der Apostelgeschichte 2 haben sie zu Menschen geredet, ist glaube ich klar. Und auch dort wieder zeigt mir, nein, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von diesen Gaben. Die meisten Bibelausleger sind sich einig, dass das Problem in Korinth war, dass sie die Sprache, die Zungenrede oder das Sprachengebet haben überbetont. Dass sie gefunden, das ist das Wichtigste, das brauchen wir. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das ist noch heute zum Teil so, oder? Dass gewisse Sprachen, besonders jetzt so das, denkt, da bin ich besonders ein guter Christ. Wenn ich die Zunge rede, wow, dann bin ich Gott ganz nach und die anderen halt ein bisschen weniger. Das war das Problem von den Korinther. Der Apostel gibt Gegensteuer, aber wisst ihr, was er nicht macht? Er verneint die Gabe wegen dem nicht. Er macht sie nicht schlecht wegen dem. Im Vers 5 sagt er ganz deutlich, ich möchte, dass ihr alle in diesen Sprachen könntet reden. In Vers 18 sagt er sogar, dass er Gott dankbar ist, dass er Zungen reden kann. Und dass es sogar mehr braucht als alle anderen. Könnt ihr nachlesen, sagt er ganz deutlich dort. Aber wozu braucht es denn die Gabe überhaupt? Wir haben gesehen, in der Apostelgeschichte hat Gott Sprachbarrieren zwischen den Menschen nachgelegt. Ich glaube, hier geht es um die Sprachbarriere zwischen uns und Gott. Dass er die auch wegnimmt. Der Heilige Geist macht gemein, und ich betone ganz klar, gemein, nicht nur einzelne Leute, sprachfähig, wenn uns die Worte fehlen, den Gott richtig anzubeten, ihm das Erz geben können. Es gibt Leute, die sehen in dieser Sprachengabe 3 bis 4 verschiedene Arten von Zungen reden. Ich habe verschiedene Stimmen gehört und so. Ich denke, ich sehe nur eigentlich grundsätzlich zwei Gaben, die hier erwähnt werden. Und mit aber verschiedenen Aspekten und Auswirkungen. Und ich glaube, dort wird manchmal wirklich im Bibeltext auch Gewalt angetan. Es wird Sachen hineingelesen, die hier der Paulus nicht sagt. Und fast alles, was wir wissen über die Sprache reden, kommt in dem 1. Korinther 14 vor. Also wo man dann noch andere Sachen herholt, ist mir persönlich schleierhaft. Und ich glaube, das grosse Bild ist wichtig. Weil grundsätzlich geht es bei dem Sprachengebet, ich nenne nicht statt Sprachenrede, Sprachengebet, geht es nämlich um die Anbetung Gottes. Das steht im Mittelpunkt. Und durch die Anbetung Gottes wird die Gemeinde aufgebaut, wird gemein ermutigt. Ich habe euch das mal aufgeschrieben. Es geht, wir lesen da zum Beispiel von persönlichen Auferbauung im Vers 4. Da geht es, wenn ich bete, tut es mir gut. Oh, und dann baut es mehr auf. Aber wenn es mir etwas aufbaut, baut es gemein auf. Der Paulus sagt das klar in diesem Bild vom Leib, der sagt, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn eins geehrt wird, werden alle geehrt. Er hat immer den Blick vom Gesamten. Ganz stark geht es um Anbetung und eben Lobpreis. Gott wird anbetet. Und es geht um die Auslegung. Der Paulus ist ganz klar, der sehe ich die unterschiedlichen. Es gibt das Reden, aber es gibt auch das Auslegen. Es muss nach dem Paulus ausgelegt werden. Vielleicht zusammengefasst kann man sagen, die Sprachenrede wirkt gegen aussen. In der Evangelisation. Es geht darum, Sprachbarrieren zu überwinden bei der Verkündigung des Evangeliums. Beim Sprachengebet, das wirkt gegen ihn, in die Gemeinde hinein. Der geht es darum, die Sprachbarriere zwischen uns und Gott zu überwinden. Aber damit es einen Nutzen für die ganze Gemeinde hat, steckt der Paulus einen Rahmen ab. Und von diesem Rahmen lesen wir nachher im Vers 27 und 28. Da geht es jetzt um einen Gottesdienst, der Gemeinde zusammenkommt. Und da sagt er, was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als 2 oder höchstens 3 reden, und zwar nacheinander, nicht gleichzeitig. Außerdem soll jemand das Gesagte in verständliche Worte wiedergeben. Wenn niemand da ist, der das kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie alleine sind und nur, wenn Gott es hört. Und ich denke, hier, der Rahmen wird oft nicht beachtet. Der wird über den Haufen geworfen. Wie streng, dass man jetzt den Rahmen auslegen muss, das wäre vielleicht eine andere Frage. Aber der Paulus macht hier wieder einen Unterschied zwischen dem Persönlichen, zu meiner Auferbauung, oder wenn es jetzt im öffentlichen Rahmen, wenn es in der Gemeinde ist. Was ich spannend gefunden im ICF, ist das auch das Thema gewesen, an der Kleinen gehört. Und sie tun bewusst im Gottesdienst auf das Sprachengebet verzichten. Weil sie sagen, das bringt mehr durcheinander. Das ist, wir machen das in unseren Kleingruppen, wir machen es dort. Das ist jetzt ihr Weg. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Aber der Paulus, ihm ist es wichtig. Er sagt, wenn es im Öffentlichen genutzt wird, muss es ausgelegt werden können. Und sonst ist man besser still. Weil nur wenn es ausgelegt wird, hat die ganze Gemeinde einen Nutzen davon. Denken wir wieder an das Bild vom Körper. Es zeigt Einheit und Vielfalt. Es zeigt aber auch unsere Ergänzungsbedürftigkeit. Und dazu gehört auch das Sprachengebet. Nur wenn das Sprachengebet im öffentlichen Rahmen ausgelegt wird, werden Leute wie ich, die das nicht haben, sprachfähig. Auf einmal höre ich andere an meiner Stelle Gott anbeten. Das, was mir fehlt. Und ich werde wie reingenommen in die Sprachfähigkeit. Ich finde es wichtig, dass wir verstehen, dass auch die Gabe vom Sprachengebet eine Wir-Gabe ist. Und nicht einfach nur eine Ich-Gabe. Auch wenn du die hast, es soll auch es darf um deine Nutzen gehen. Aber es soll immer um einen Nutzen der Gemeinde gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich muss auf diesen Einwand noch eingehen, ich möchte eigentlich gar nicht. Gibt es die Gaben heute noch? Und sagen, ja, viele sagen, ja, das war ja früher, zur Zeit der Apostel. Aber mit dem Tod der Apostel nach der ersten Gemeinde, das war fertig, gibt es die Gaben nicht mehr. Und ich denke, der Einwand kommt vor allem von einer falschen Auslegung von 1. Korinther 13, Vers 9 und 10. Und ich betone es ganz klar, für mich ist es eine falsche Auslegung, die mit dem sagen, dass es die Gaben heute nicht mehr gibt. Ich sage euch natürlich, warum ich das so sehe. Es steht dort, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Jetzt ist die Frage, was ist das Vollkommene? Was muss da kommen, dass das Stückwerk abda wird? Und für einige ist es klar, das ist die Bibel. Wenn die Bibel, der ganze Kanon, abgeschlossen ist, dann haben wir das Vollkommene. Und dann braucht es die Sprachengabe und Geistesgabe nicht mehr. Dann kann man, weil dann haben wir ja die Bibel. Und dann ist es dann gut. Ich sage nur, schön wär's. Ich glaube definitiv, dass das nicht so ist. Hand aufs Herz. Wer von euch hat wirklich den Mut zu sagen, ich habe die vollkommene Erkenntnis von der Bibel? Wer kann das? Trotz der Bibel ist unser Verstehen immer noch unvollkommen. Immer noch Stückwerk. Das liegt nicht in der Bibel, es liegt in erster Linie an uns. Ich bin immer noch auf Geistesgabe angewiesen, vor Lehre, vor Weisheit, vor Prophetie, wenn ich eine Predigt schreibe. Ich brauche den Heiligen Geist bei allem, was ich mache und tue. Und wenn man den Kontext anschaut, das finde ich wichtig, jetzt kommt man wieder von Exegese her, redet der Paulus hier nie vom Wort Gottes. Das ist gar nicht das Thema hier. Es geht gar nicht um das Wort Gottes. Es geht nicht um einen neuen Himmel. Es geht nicht um die Entrückung, wie die sagen. Wenn wir im Vers 12 lesen, also 1. Korinther 13, Vers 12, wird das Vollkommene beschrieben. Jetzt sehen wir alles nur in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber, und jetzt kommt's, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Beim Vollkommenen geht es um unsere Verbindung mit Gott, wenn wir eins bei Gott werden sein. Dann wird es Vollkommene sein. Ja, das kann bei Entrückung sein, aber einfach, wenn ich mit Jesus ganz verbunden werde, wird das vollkommene Realität werden. Und dann brauche ich, weil dann bin ich bei Gott, dann brauche ich die Gaben nicht mehr. Der Apostel Johannes sagt übrigens etwas ganz Ähnliches über unsere Gotteskindschaft. In 1. Johannes 3, die ersten zwei Verse, das könnt ihr für euch lesen. Er sagt, wir sind schon Gottes Kind. Wir sind es. Aber es ist noch nicht alles sichtbar geworden, was es wird sein. Es ist eben noch von unvollkommen. Aber wenn wir bei Gott werden sein, wenn wir mit ihm verbunden werden sein, ganz, dann ist das Vollkommene da. Das heisst also kurz, die Stelle darf nicht oder kann nicht verwendet werden, um zu sagen, die Geistesgaben gibt es nicht mehr oder die brauchen wir nicht mehr. Sogar, ich weiss nicht, die einen kennen vielleicht den Roger Liebe, einen Theologen, eher, sagen wir mal, nicht der Freund von der Sprachengebet und so. Aber auch er ist ein guter Exeget. Und er kommt zum Schluss, das ist nicht die Bibel, das Vollkommene ist nicht die Bibel. Er kommt dann oft in Verbindung mit der Entrückung. Da kann man jetzt unterschiedliche Meinung sein, aber es geht um die Verbindung mit Christus. Das ist das Vollkommene, wenn wir bei Jesus werden sein. Aber bis es so weit ist, bleiben wir abhängig unserer Nachfolge von Jesus, unserem Dienst für ihn, von der Geistesgaben. Nicht nur vom Sprachenreden, aber von all den Gaben, die uns der Heilige Geist schenkt. Und dazu gehören auch die Sprachenwunder. Und darum, die letzte Stelle ermahnt uns der Paulus heute Morgen, aber auch natürlich in erster Linie zuerst mal Korinther, mit folgenden Worten schließt er das Kapitel ab. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gaben des prophetischen Redens. und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet abgeht. Wir sollen um das prophetische Reden ringen, aber wir sollen auch die nicht hindern, die in Sprachen reden. Aber es soll alles richtig in dem Rahmen abgehen, wie es der Paulus hat gesagt. Und da sind bei mir schon einige Fragen aufgekommen als Karin, muss ich sagen. Was heisst das jetzt für uns als Gemeinde? Wo hat das Platz? Könnte das Sprachengebet in einem Gottesdienst Platz haben? Wenn wir es im richtigen Rahmen, den richtigen Rahmen dazu legen? Wenn wir jemanden haben, der hier es auch auslegen kann? Könnte es Platz haben im Hauskreis? Ich weiss, dass einige von uns das Geschenk bekommen haben. Wo können sie es einsetzen? Zum Nutzen der Gemeinde. Ich denke, wir müssen da wirklich einen Weg finden. Es ist eigentlich schade, wenn Menschen Geschenke bekommen und sie nicht brauchen dürfen. Oder das Gefühl haben, vielleicht auch, sie dürfen sie nicht brauchen. Ich sage noch einmal, dazu müssen wir nicht eine Pfingstgemeinde werden. Oder müssen wir jetzt pfingstlerisch werden? Die Gaben, die sind nicht dem Pfingstler gegeben worden. Die sind der Gemeinde Jesus gegeben worden, dem Leib von Christi. Oder habt ihr eigentlich das Gefühl, die ersten Christen in Jerusalem, die erste Gemeinde, das waren Pfingstler? Oder war der Paulus ein Pfingstler? Ich glaube es nicht. Sie waren einfach Christen. Der Paulus war ein echter Schrifttheologe. Er ist immer wieder auf das Wort zurückgegangen. Und trotzdem war er offen für das Wirken des Heiligen Geist. Er war buchstäblich begeistert davon, ohne ein Schwärmer zu sein. Ohne irgendwo das Fundament der Bibel zu verlieren. Wenn wir einen Teil der Bibel nicht ignorieren wollen, müssen wir einen Weg finden, mit diesen Gaben umzugehen. Ohne selber uns zu schneiden oder andere zu schneiden. Fast wie mit dem Sackmesser. Wir müssen lernen, das richtig einzusetzen. Und wisst ihr, das ist das, was ich mir wünsche. Dass wir als ich habe nicht eine Vorstellung, ehrlich gesagt, wie das jetzt müsste sein. Und die meisten, die wir kennen, wissen, ich bin relativ ein geerdeter Mensch. Vielleicht manchmal fast ein fester Kopfmensch. Ich bin sicher kein Schwärmer. Aber von etwas schwärme ich. Weil die Geistesgaben, auch das Sprachengebet, richtig damit umgegangen wird. Und wenn das in Freiheit gelebt wird. Und wenn das passiert, müssen wir ein Beispiel von, dass das passieren kann, müssen wir ein Beispiel von Paulus folgen. Als Gemeinde wollen wir uns tief in der Bibel verwurzeln. Die Bibel soll unser Maßstab sein. Darum Bibel 365. Darum hat er wahr. Darum persönlich Bibel lesen. Wir müssen wissen, was dort steht. Und nicht nur von anderen gehört haben. Und uns fragen, wie verstehe ich das? Und wieso verstehe ich es, wie ich es verstehe? Und zugleich wollen wir doch offen sein für das Wirken vom Heiligen Geist. Weil wisst ihr was? Was er gibt, ist gut. Wir haben einen guten Vater. Der gibt uns nichts Schlechtes. Der gibt nichts, was uns schadet. Und wenn es uns schadet, ist es nicht vom Heiligen Geist. Oder? Dann wissen wir nicht, wie richtig damit umgehen. Aber wenn wir die Bibel unser Maßstab ist, unser Fundament, wenn wir offen für den Heiligen Geist sind, dann passiert etwas, ob wir die Gabe haben oder nicht. Dann beschenkt uns der Heilige Geist mit Sprachfähigkeit. In unserer Beziehung mit Gott, aber auch mit den anderen Menschen. Ohne sogar müssen Zungen zu reden. Wir werden sprachfähig. Und das ist und bleibt ein Lernprozess, bis das Vollkommene da ist, bis wir mit Jesus vereinigt sind. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Es nimmt mich jetzt echt Wunder, was durch eure Köpfe durchgeht. Aber ich möchte zum Abschluss noch beten. Vielleicht habe ich jetzt gerade meinen Job verloren, aber ist okay. Treue himmlische Vater, ich möchte dir von Herzen danken, sagen, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der weiss, was wir brauchen. Dass du ein Gott bist, der uns beschenken durch den Heiligen Geist. Und dass deine Geschenke gut sind. Auch wenn wir sie manchmal nicht richtig einsetzen, wenn sie missbraucht werden. Trotzdem beschenkst du deine Gemeinde mit so vielen kostbaren Geschenken. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir als Gemeinde lernen, als FG Quad lernen, mit diesen Geschenken richtig umzugehen. Dass da Freiheit sein, wo irgendwo, ja, wo es eng ist. Dass wir aber auch lernen, so miteinander umzugehen, dass die Liebe immer das Oberste ist. Dass wir einander nicht schalten, dass wir einander nicht verletzen oder unter Druck setzen. Heiliger Vater, bitte hilf uns wirklich, mit deinem Heiligen Geist wirklich richtig umzugehen. Und vor allem auch mit diesen Geschenken, die du uns gibst. Zeig uns einen Weg, was das für uns bedeuten könnte, was wir in der Bibel lesen. Dass wir nicht müssen, dass wir nicht so Körnchenpicker sind, die Sachen rausnehmen, die zu unserer Meinung entsprechen und Sachen sein lassen, wo wir finden, oh, das verstehe ich nicht oder das passt mir nicht. Wir wollen dein Wort als Ganzes nehmen. Wir wollen es ernst nehmen. Zeig uns, was das bedeutet. Jeder Einzelne, aber auch uns als ganze Gemeinde. Danke für deine Liebe und Güte. Amen.